Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Darum geht's heute hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornitz. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind zu dieser Sendung mit Pater Alanus Kordel aus dem Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin. Wir durften ihn wieder einmal besuchen. Danke dafür. Grüß Gott, Pater Alanus.
Grüß Gott.
Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Dazu findet sich eine kurze Antwort im Kompendium und die lautet wie folgt: Die Heilige Schrift muss mit Hilfe des Heiligen Geistes und unter Anleitung des Lehramtes der Kirche gemäß den folgenden drei Kriterien gelesen und ausgelegt werden. Erstens, auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achten. Zweitens, die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. Und drittens, auf die Analogie des Glaubens achten, das heißt auf den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander. Das ist kurz und bündig, wie das Kompendium so ist, und auch erklärungsbedürftig. Und dazu freuen wir uns, Pater Alanus, Ihnen zuhören zu dürfen.
Die Bibel ist kein leicht verständliches Buch, meine lieben Hörer. Ja, das Buch der Bücher ist im Grunde gar kein Buch, sondern eine ganze Sammlung verschiedener Schriften. Deren Niederschrift erstreckte sich über viele Jahrhunderte, wobei oft noch älteres mündlich oder schriftlich überliefertes Material verwendet wurde, das in die Endredaktion eingegangen ist. Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testamentes ist also die Gesamtheit der Heiligen Schriften, der Juden und der Christen. Da Biblia, da Hagia, die Heiligen Bücher, wurden sie darum im Griechischen genannt, lateinisch Biblia Sacra, in der Mehrzahl. Erst seit dem 9. Jahrhundert auch Biblia in der Einzahl, wovon sich unser deutsches Wort Bibel herleitet. Doch die Einzahl hat ihre Berechtigung, denn alle Bücher haben denselben Verfasser. Gott selbst ist ihr Urheber. Er wirkt auf Fantasie, Verstand und Willen des menschlichen Autors ein, regt diesen an und bewegt ihn, im Namen Gottes bestimmte Dinge aufzuschreiben und sie so zu schreiben, wie Gott es will. Wir nennen diesen Vorgang Inspiration. Es ist kein bloßer Antrieb von der Art, wie sie Dichter verspüren oder manche religiöse Menschen, die sich gedrängt fühlen, außergewöhnliche religiöse Erfahrungen in Wort oder Schrift auszudrücken, sondern eine Tätigkeit Gottes nach außen, in der Schöpfung. Als solche ist sie den drei göttlichen Personen gemeinsam, wird aber wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Hervorgang des Heiligen Geistes aus Vater und Sohn durch Hauchung, lateinisch Spiratio, der dritten göttlichen Person, Spiritus Sanctus, zugeeignet. Das erste Vatikanische Konzil lehrt, dass die ganzen Bücher des Alten und Neuen Bundes, geschrieben auf Eingebung des Heiligen Geistes, Gott zum Urheber haben. Der heilige Thomas von Aquino fasst es in die Worte: Haupturheber der Schrift ist der Heilige Geist. Der Mensch war werkzeuglicher Urheber. Der Mensch ist dabei aber keine tote Maschine, die rein mechanisch aufzeichnet, was ihr eingegeben wird. Er bewahrt viel mehr Bewusstsein und Freiheit, wird aber in seinen Fähigkeiten von Gott so bewegt, dass er die ihm von Gott eingegebenen Gedanken selbst in sich erzeugt und in die Worte fasst, die er nach Gottes Willen wählen soll. Die einzelnen Autoren behalten darum ihre schriftstellerische Eigenart, die in den verschiedenen Teilen der Bibel so deutlich hervortritt. Dass ein so ungewöhnliches, vielgestaltiges und altes Buch nicht leicht zu lesen ist, ist unschwer einzusehen. Manche Schwierigkeiten ergeben sich allein schon aus dem hohen Alter. Wie jedes Werk der antiken Literatur sind die biblischen Bücher durch handschriftliche Überlieferung auf uns gekommen. Vor der Erfindung des Buchdruckes im 15. Jahrhundert konnten Texte nur vervielfältigt werden, indem man sie von Hand abschrieb. Beim Drucken entstehen Druckfehler. Beim Abschreiben unterlaufen auch dem sorgfältigsten Kopisten zuweilen Irrtümer. Diese summieren sich im Laufe der Zeit, da jedes Buch von einem schon teilweise fehlerhaften Exemplar abgeschrieben werden muss. Papst Pius XII. Empfiehlt darum in seiner Enzyklika Divino Afflante Spiritu vom Jahre 1943 eine Wiederherstellung der Texte nach wissenschaftlicher Methode. Er sagt, diese Wissenschaft der Textkritik, die bei der Herausgabe von Profanschriften anerkennenswert und erfolgreich angewandt wird, betätigt sich heute mit Fug und Recht auch an den heiligen Büchern, gerade wegen der Ehrfurcht, die wir dem Worte Gottes schulden. Ihre Aufgabe ist es ja, den heiligen Text soweit möglich in vollkommenster Weise wiederherzustellen, ihn von den Verderbnissen, die aus der Unzuverlässigkeit der Abschreiber stammen, zu reinigen und ihn tunlichst zu befreien von Zusätzen und Lücken, von Umstellungen und Wiederholungen und von anderen derartigen Fehlern, die sich bei jahrhundertelanger Überlieferung in die Schriftwerke einzuschleichen pflegen. Die Textkritik hat heute eine derartige Festigkeit und Sicherheit in ihren Regeln erreicht, dass sie ein treffliches Werkzeug geworden ist, um die Heilige Schrift reiner und genauer herauszugeben. Man hat sich in der Kirche seit jeher um die Herstellung eines zuverlässigen Bibeltextes bemüht, Abschriften untereinander verglichen und offenbare Fehler ausgemerzt. Die Kirchenväter haben dies getan und die mittelalterlichen Universitäten. Der heilige Augustinus bezeichnet die Verbesserung der Handschriften als die erste Aufgabe derer, die die heilige Schrift kennen wollen. Hinter den verbesserten Handschriften müssten die Unverbesserten zurücktreten. Neben den Urtexten in hebräischer bzw. griechischer Sprache, soweit sie sich rekonstruieren lassen, genießt die Vulgata, die alte lateinische Bibelübersetzung, die in großen Teilen auf den heiligen Hieronymus zurückgeht, besondere Wertschätzung. Gegenüber den Angriffen der protestantischen Theologen, die nur die Texte in der Originalsprache gelten ließen, hat das Konzil von Trient die Vulgata für authentisch erklärt, sowohl für öffentliche Vorlesungen und Disputationen als auch für Predigten und Auslegungen. Das Konzil will damit nicht sagen, die Vulgata gebe in jeder Hinsicht die Originalschriften wieder oder gar sie sei inspiriert. Als Grund gibt es vielmehr an, die Bewährung dieser Übersetzung durch jahrhundertelangen Gebrauch in der Kirche. Das heißt, mit anderen Worten, die Kirche tritt mit ihrer Unfehlbarkeit dafür ein, dass die Vulgata, die biblische Offenbarung in allem, was an sich zur Heilswahrheit gehört, zuverlässig darbietet und zu keinem Irrtum in Sachen des Glaubens und der Sitten begründeten Anlass gibt. Das Vulgata-Dekret tut also dem hebräischen und griechischen Original keinen Abbruch. Papst Pius XII. Sagt von diesem vom heiligen Schriftsteller selbst geschrieben, hat er höhere Autorität und größeres Gewicht als jede, sei es auch die beste Übersetzung, aus alter oder neuer Zeit. Vom Bibelerklärer verlangt er darum, dass er gewissenhaft daran arbeite, sich eine immer größere Kenntnis der biblischen und auch der anderen altorientalischen Sprachen anzueignen. Hinsichtlich der Übersetzungen der Bibel in die Landessprachen war die Haltung der Kirche lange uneinheitlich. Deutschland besaß vor dem Auftreten Luthers nicht weniger als 18 vollständige Bibeldrucke in deutscher Sprache. In England und Frankreich waren Volkssprachenbibeln hingegen verboten. Frankreich folgte 1523. In Italien, Polen und Deutschland waren sie wiederum erlaubt. In Trient prallten 1547 die Gegensätze aufeinander. Wohin es führe, wenn man die Heilige Schrift Hinz und Kunz in die Hände gebe, liege in Deutschland offen zutage, machte Kardinal Pacheco, das Haupt der spanischen Konzilsväter, geltend. Die Übersetzung der Schrift in die Landessprache, Luthers Vollbibel war inzwischen bereits ein Volksbuch, war in der Tat geradezu der Schrittmacher des religiösen Umsturzes geworden. Weil die Väter sich nicht einigen konnten, ließ das Konzil die Frage offen. Papst Pius XII. Erklärt darum, das Dekret des Trienter Konzils verbietet nicht einmal zum Gebrauch und Nutzen der Gläubigen und zum leichteren Verständnis des Wortes Gottes Übertragungen in die Volkssprachen anzufertigen. Beweiskraft kommt diesen Texten allerdings nur zu, insoweit sie den Urtext getreu wiedergeben oder mit der Vulgata übereinstimmen. Angenommen, wir seien nun im Besitz eines zuverlässigen Textes, so stellt uns das hohe Alter der Heiligen Schriften noch vor eine weitere Schwierigkeit. Die Denkweisen der Menschen, ihre Bildung, ihre Kultur, ihr Weltbild ändern sich nämlich im Laufe der Zeit oftmals beträchtlich, sodass, was einer Generation verständlich war, später als schwer zugänglich und veraltet erscheint. Gottes Wort ist zwar überzeitlich und wird darum nie vergehen, aber die Ausdrucksweise ist die in einer bestimmten Kultur und Epoche geläufige, das heißt im einzelnen Falle die des biblischen Schriftstellers und seiner unmittelbaren Adressate. Sie kann für uns folglich recht fremd oder missverständlich sein. Das trifft in verstärktem Maße auf viele Teile des Alten Testamentes zu, das einer kulturellen Landschaft entstammt, welche von der unsrigen weit entfernt ist. Pius XII. Ermuntert die Bibelerklärer, im Geiste zurückzukehren in jene fernen Jahrhunderte des Orients. Die alten Orientalen, so schreibt er, bedienten sich nämlich zum Ausdruck ihrer Gedanken nicht immer der gleichen Formen und Sprechweisen wie wir heute, sondern vielmehr derjenigen, die bei den Menschen ihrer Zeit und ihrer Gegend üblich waren. Welche diese waren, kann der Exeget nicht gleichsam im Vorhinein bestimmen, sondern nur mittels einer sorgfältigen Durchforschung der orientalischen Literatur.
Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist.
Er hat es zu seinem Eigentum.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb heute zur Frage, wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Und Sie hören Pater Alanus Korde, Dominikaner aus dem Kloster St. Paulus in Berlin.
Die Bibel ist nicht nur ein sehr altes, sondern, wie wir schon erwähnten, ein äußerst vielgestaltiges Werk. In ihr finden sich die unterschiedlichsten Gattungen der Literatur versammelt. Literarische Gattungen kennen wir alle. Ein Gedicht gehört einem ganz anderen Genre an als die Gebrauchsanweisung für ein Fernsehgerät. Der Dichter redet in Bildern und Gleichnissen, malt durch die Laute seiner Sprache, beachtet Rhythmus und Reim, weckt Stimmungen, regt das Gefühl an, ruft Assoziationen auf. All dies gehört zu seiner Kunst. Und all dies wird der Verfasser einer Gebrauchsanweisung tunlichst vermeiden. Für ihn zählen Eindeutigkeit und Systematik, Präzision des Ausdrucks, der logische Aufbau, die genaue Abfolge der Schritte, die der Benutzer beim Gebrauch des Gerätes beachten muss. Seine Anleitung ist in nüchterner Sprache gehalten, ohne störendes Beiwerk, unter Verzicht auf Bildreden, damit sich Bild und Ton auf dem Fernsehschirm schließlich einstellen. Für Stimmungen und Emotionen mögen der Drehbuchautor und der Regisseur des Spielfilmes sorgen, den man mit dem funktionierenden Gerät dann sehen kann. Das Alte Testament enthält hochpoetische Texte, zum Beispiel das Hohelied, die Psalmen. Im Psalter, den die Hebräer Buch der Preisungen nennen, ist uns das Gesangbuch Israels erhalten geblieben. Auch er umfasst wiederum verschiedene Gattungen, Lob- und Dankpsalmen, Klagelieder, prophetische Lehr- und Weisheitslieder. Nicht Dichtung, sondern Tatsachen will der heilige Lukas in seinem Doppelwerk aus Evangelium und Apostelgeschichte bieten. In der Widmung des Evangeliums schreibt er, da schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Ereignisse abzufassen, die sich in unserer Mitte zugetragen haben, habe auch ich mich entschlossen, der ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, edler Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Lehren, über die du unterrichtet worden bist, genau erkennest. Von ganz anderer Art sind wiederum die Briefe des Apostels Paulus. Sie wenden sich an einen bestimmten Adressaten oder Adressatenkreis in seiner konkreten Situation. Ihnen will der Apostel den Christusglauben weitergeben und erklären. Er gibt Antwort auf Zweifelsfragen, Probleme in den Gemeinden. Er teilt Weisungen und Ermahnungen zu einer christlichen Lebensführung. Sie lassen sich oft nicht verstehen, ohne etwas über die Lebensumstände der Adressaten zu wissen. So mahnt schon der heilige Athanasius im 4. Jahrhundert, man muss, wie es an allen Stellen der heiligen Schrift zugeschehen hat, so auch hier mit Notwendigkeit darauf achten, aus welchem Anlasse der Apostel redet. Man muss zuverlässig erschließen, wer die Person ist und welches die Sache, deretwegen er geschrieben hat, damit der Lesende nicht aus Unwissenheit bezüglich dieser oder anderer Dinge vom richtigen Sinn abweiche. Denn wie der heilige Thomas sagt, in der Schrift wird uns das Göttliche übermittelt in der Weise, in der es die Menschen zu tun pflegen. Es ist nicht möglich, alle literarischen Gattungen der Bibel hier zu betrachten. Erwähnt sei noch die Geschichtserzählungen des Alten Testamentes, mit denen das israelitische Volk die anderen alten Völker des Orients bedeutend übertrifft. Wir dürfen an sie jedoch nicht moderne Maßstäbe anlegen. Sie enthalten außer Annalen und Geschichtsschreibung noch manche andere Gattung, wie Heldensage, Anekdote, Fabel und nicht zuletzt Rechtstexte. Auch ist wiederum die typische Mentalität und Ausdrucksweise der Orientalen mit ihren Ungenauigkeiten und Übersteigerungen zu veranschlagen. Entscheidend ist auch hier die besondere Zielsetzung der biblischen Geschichtsdarstellung, die dem religiösen Bereich angehört. Zu unterscheiden von der eigentlichen Geschichtsschreibung sind erbauliche Erzählungen in historischem Gewande. Ihre Verfasser wollen nicht wirkliche Ereignisse berichten, ihnen kommt es allein auf die Moral aus der Geschichte an. Von völlig eigener Art sind schließlich die Bücher der Propheten. Sie sprechen eine symbolische Sprache, die reich ist an Bildern. Im Gegensatz zu den anderen biblischen Schriftstellern, denen es bei der Abfassung ihres Werkes nicht unbedingt bewusst zu sein brauchte, dass sie als Instrumente des Heiligen Geistes handelten, wusste der Prophet sich von Gott gerufen und gesandt. Er empfing Botschaften und Schauungen auf übernatürliche Weise, die er seinen Hörern und Lesern mitteilte. Am Modell des Propheten wird daher am ehesten deutlich, was Inspiration bedeutet und welche Wege sie nehmen kann. Noch auf zwei Punkte möchte ich hinweisen, die bei der Lektüre zu beachten sind. Sie sind sehr allgemeiner Art und gelten genauso für das Verständnis profaner Literatur. Zum Ersten, es ist auf den Kontext zu achten, in dem eine Aussage steht. In Psalm 13 nach der griechischen und lateinischen Zählung, 14 nach der hebräischen, steht der Satz, es gibt keinen Gott. Leugnet die Bibel etwa die Existenz Gottes? Mitnichten, der Satz ist nämlich ein Zitat, wie der erste Halbvers anzeigt. In seinem Herzen redet der Tor, es gibt keinen Gott. Der Psalmist geht also auf Distanz zu dieser Aussage, indem er den Sprecher als töricht und verblendet kennzeichnet. Die Heilige Schrift enthält viele Zitate, aber nicht alle sind so leicht als solche zu erkennen wie in unserem Beispiel. Noch ist immer ganz klar auszumachen, wo sie beginnen und wo sie enden. Irrtumsfrei aufgrund der Inspiration ist bei dem genannten Zitat nicht, was es sagt, sondern die Tatsache, dass es gesagt wurde. Mit anderen Worten, dass es keinen Gott gebe, hat natürlich keinen Anspruch auf Wahrheit. Wahr ist, dass es Verblendete gibt, die so etwas behaupten. Zum Zweiten, die Bibel bedient sich der volkstümlichen, nicht der wissenschaftlichen Redeweise. Erstere urteilt nach dem Augenschein, letztere nach dem Sachverhalt. So sagen wir alle, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, obwohl wir wissen, dass Tag und Nacht durch die Rotation der Erde verursacht sind und nicht von der Bewegung der Sonne um die Erde. Es war deshalb verfehlt, einen Satz wie »Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel« aus dem Buche Josue als Beweis für das geozentrische Weltbild ins Feld zu führen. Die Bibel lehrt kein kosmologisches Modell. Die genaue Kenntnis der sichtbaren Dinge hat keinen Wert für das Seelenheil. Über dieses aber will Gott uns durch die Schrift gerade belehren. Die Bibel, so sagten wir, ist ein altes, vielgestaltiges Werk und dazu ein ungewöhnliches. Denn sie hat Gott zum Haupturheber. Kein anderes Werk der religiösen oder profanen Literatur kann das von sich behaupten. Wir könnten die Bibel geradezu als die gesammelten Werke des Heiligen Geistes bezeichnen. Bei aller Verschiedenheit der literarischen Gattungen mit ihren variierenden Ausdrucksformen besitzt sie darum dem Inhalte nach eine große Einheitlichkeit. Ein menschlicher Autor kann seine Meinungen im Laufe seines Lebens ändern, einmal etwas behaupten, später aber zu gegenteiligen oder doch zumindest zu einer ganz anderen Ansicht gelangen. Nicht so Gott, der sich nicht irren und andere nicht in die Irre führen kann, in dem seit Ewigkeit alle Wahrheit versammelt ist. Die Heilige Schrift enthält darum keine wirklichen Widersprüche. Die scheinbaren Widersprüche, die man an manchen Stellen findet, sind entweder bloß durch die menschliche Ausdrucksweise bedingt oder als Teil einer fortschreitenden Entwicklung auf eine vollständigere Offenbarung hin zu sehen. Denn Gott überfordert seine Hörer nicht, sondern passt seine Botschaft den Möglichkeiten ihres Verstehens an. Das Zweite Vatikanische Konzil fasst es im Anschluss an den heiligen Johannes Chrysostomus in die Worte: In der Heiligen Schrift offenbart sich unbeschadet der Wahrheit und Heiligkeit Gottes eine wunderbare Herablassung der ewigen Weisheit, damit wir die unsagbare Menschenfreundlichkeit Gottes kennenlernen und wie sehr er sich aus Fürsorge für unser Geschlecht in seinem Sprechen uns angepasst hat. So gibt es also in den Schriften des Alten Bundes, die auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, einen Fortschritt hin auf den Neuen. Darin zeigt sich eine wahre göttliche Erziehungskunst. Ein Beispiel möge hierzu genügen. In Israel hatte der Gatte das Recht, seine Frau unter bestimmten Bedingungen zu entlassen. Dies geschah nach dem mosaischen Gesetz durch Ausstellung eines Scheidebriefes, wodurch die beiden Gatten frei waren, eine neue Ehe einzugehen. Zwar galt Ehescheidung als etwas Verwerfliches und wurde schon von Propheten bekämpft, konnte sich aber durch die Jahrhunderte zäh behaupten. Jesus hat die Ehescheidung auf das Entschiedenste verurteilt. Wegen eurer Herzenshärte hat Moses euch diese Verordnung geschrieben, so spricht er zu den Pharisäern. Es handelte sich also da um eine Konzession an die menschliche Schwäche auf einer niedrigeren Stufe der Heilsgeschichte unter dem Gesetze des Moses, auf einer höheren Stufe unter der Gnade des Heiligen Geistes im Neuen Bunde stellt Christus die Schöpfungsordnung, wie sie im Buche Genesis beschrieben ist, wieder her und erklärt die Ehe für unauflöslich. Die Heilige Schrift ist immer in ihrer Ganzheit zu betrachten und in dem Geiste zu lesen, der ihr Haupturheber ist. So lösen scheinbare Widersprüche sich auf. Keineswegs geht es an, einzelne Passagen zu isolieren und gegeneinander auszuspielen. Mittelpunkt der gesamten Schrift ist Christus selbst, das fleischgewordene Wort des ewigen Vaters. In ihm gipfelt die Selbstoffenbarung Gottes, die im Alten Testament vorbereitet ist. Das Neue Testament bezeugt denn auch durchgängig Christus als die Erfüllung des Alten. Er ist der hauptsächliche Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. Das Alte Testament ist messianisch zu lesen als Vorgeschichte Christi. Papst Leo der Große sagt, von allen Werken der Barmherzigkeit Gottes, welche von Anfang an für das Heil der Sterblichen aufgewandt wurden, ist nichts wunderbarer und nichts erhabener, als dass Christus für die Welt gekreuzigt ward. Diesem Geheimnis dienten nämlich alle Mysterien der vorausgehenden Jahrhunderte. Und was immer in den verschiedenen Opfern, in den prophetischen Zeichen und den gesetzlichen Anweisungen nach heiligem Plane mannigfaltig eingerichtet ward, das verkündigte im Voraus den Ratschluss, das verhieß seine Erfüllung, so dass jetzt, da die Schatten und Vorbilder aufgehört haben, es fromm zu glauben, das schon ausgeführt ist, wovon es vorher zu glauben frommte, dass es eintreten werde.
Wie ist die Heilige Schrift zu lesen? Darum ging es in einem ersten Teil in der Katechismus-Sendung mit Pater Alanus Korde, Dominikaner aus dem Kloster St. Paulus in Berlin. Nummer 19 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche steht das und in den Punkten 109 bis 119 und in dem Punkt 137 im großen Katechismus finden Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie das nachlesen möchten, dann schauen Sie einfach ins Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Und neben dem Symbol für das Infofeld gibt es auch das CD-Symbol. Dort können Sie sich eine CD bestellen oder telefonisch unter 08328 921 120. Horeb.org ist auch die Adresse. Wenn Sie sich diese Sendung downloaden möchten, schauen Sie einfach ins Podcast- und Download-Angebot. Morgen setzen wir die Betrachtungen fort hier in der Katechismus-Sendung. Schalten Sie auch dann wieder ein um 16.30 Uhr zur Katechismus-Sendung. Morgen wieder mit Pater Alanus Kordel. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch an dieser Stelle danke für Ihre Spende, Ihr Gebet, Ihr Opfer für Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.